Ich möchte das Thema noch ein bisschen vertiefen. Und ich möchte euch was fragen. Glaubt ihr, dass Gott tatsächlich eine Ordnung hat für unser Leben mit ihm in der Familie? Glaubt ihr, dass Gott dafür was eine Ordnung hat?
Ja.
Ja oder nein?
Ja.
Ich meine eine Ordnung, die heute noch gültig ist und von der er was sagt in seinem Wort.
Ja.
Ja? Werde ich gleich testen, ob ihr das wirklich glaubt. Können wir mal Epheser 5 aufschlagen? Epheser 5, Vers 21 bis Kapitel 6, Vers 4. So, und jetzt hört mal zu, ob ihr das wirklich glaubt. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Die Frauen den eigenen Männern als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt, sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, wie auch der Christus die Gemeinde, denn wir sind Glieder seines Leibes. Deswegen wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Jedenfalls, auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn. Denn das ist recht. Ehre deinen Vater und deine Mutter, das ist das erste Gebot mit Verheißung, damit es dir wohlgehe und du lange lebst auf der Erde. Und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Glaubt ihr das? Ich höre ein begeistertes Amen. Es ist interessant, wenn wir sagen, Leben mit Jesus in der Familie. Hier spricht tatsächlich Jesus oder Paulus, ja, Jesus durch Paulus, spricht verschiedene Leute in der Familie an. Das heißt, die Frauen, dann die Männer, dann die Kinder und dann nochmal extra die Väter. Und vielleicht haben manche von euch gedacht, naja, ich habe mit dem gar nichts zu tun, was Manuela da gerade gesagt hat. Ich habe keine Kinder, bin nicht verheiratet, was weiß ich. Geht mich nichts an. Aber ich glaube, es geht uns alle was an. Selbst wenn wir keine Familie haben, es ist wichtig, dass wir die Ordnung Gottes kennen. Weil das was von Gottes Charakter widerspiegelt, der auf jeden Fall in unserem Leben sein soll. Ja? Das ist ja nur das erste Feld, wo ich das lerne. Aber das, zum Beispiel diese ganz normalen Dinge, was auch Manuela angesprochen hat, waren ja teilweise ganz normale Dinge. Das brauche ich ganz normal in meinem Alltag. Das sind ganz normale Dinge, die Gott eigentlich von uns Menschen will und die heutzutage schon gar nicht mehr unbedingt normal sind. Aber hier legt Gott nochmal seine Ordnung dar, ganz speziell. Und es ist wichtig, dass wir die kennen, weil das tut was in unserem Herzen, wenn wir die kennen und wenn wir Ja dazu sagen, egal ob wir eine Familie haben oder nicht. Und irgendwo sind wir doch überall in der Familie. Und wenn es die Familie Gottes ist, oder mit Freunden zusammen, und auch da hilft uns das. Das Erste, was, und wir wollen uns das jetzt mal genauer anschauen, was Paulus hier sagt und was Gott uns hier sagt. Und das Erste, was er uns sagt, ist die Überschrift über alles, wie wir miteinander umgehen sollen. Das erste ist, ordnet euch einander unter. Einander unter. Könnt ihr meine Schrift lesen?
Ja.
Okay. Wer kann sie lesen? Wer war das gerade? Danke. Irgendjemand konnte sie lesen. Hat ja gesagt.
Man liest, was man weiß, ja.
Okay.
Das war schon verrückt.
Ordnet euch einander unter. Das muss man sich einfach mal so richtig auf der Zunge zergehen lassen. Ordnet euch einander unter. Nach Paulus hier. Bevor er das noch weiter ausführt und dann, bevor er das dann noch so genauer ausführt und sagt, du machst dies, du machst jenes, sagt er das erstmal generell für uns. Sagt das mal generell, wenn es ums Thema Familie geht, das ist meine Überschrift. Ordnet euch einander unter. Und das, er geht dann auch noch weiter in der Furcht des Herrn, das sage ich dann gleich noch dazu. Und ich möchte dazu eins sagen, Unterordnung kann man als natürlicher Mensch nur missverstehen. Das kann man irgendwie nicht verstehen. Wenn wir Unterordnung hören, gibt es, die natürliche Reaktion ist entweder, ach, das will ich überhaupt nicht. Das ist ja, also das ist die normale Reaktion, sagen wir mal, in unserer Kultur. Das ist ja schrecklich. Unterordnung gleich Unterdrückung. Bedrückung, Beherrschung, da komme ich zu kurz, wenn ich mich irgendwo unterordne, da muss ich ja den Willen von jemand anders tun. Unterordnung heißt, ich darf keine eigene Meinung mehr haben. Dann werde ich gezwungen und bedrückt. Unterordnung gleich Leid. Gewalt. Oder wenn ich jemand habe, der sich mir unterordnen soll, dann kann ich das in diese Richtung missverstehen, dass ich sage, okay, jetzt kann ich das durchsetzen, was ich hier will. Der muss sich ja unterordnen. Das andere Extrem. Ich kann jetzt hier das durchsetzen, was ich will. Mein Recht, mein Vorteil, mein Willen. Diese beiden Extreme gibt es. Entweder will ich das überhaupt nicht oder das passt mir genau in den Kram. Je nachdem, wo ich da stehe. Und als natürlicher Mensch kann ich nur eigentlich in diese beiden Extreme fallen. Oder falle ich normalerweise. Und ich denke, in unserer Kultur, auch bedingt durch unsere deutsche Geschichte, ist Unterordnung immer negativ belegt. Oder habt ihr schon mal was Positives über Unterordnung in der Schule gehört? Weiß ich jetzt nicht. Ich war schon lange nicht mehr da. Zu meiner Zeit war das nicht positiv, ja. Und wir haben uns auch nicht untergeordnet. Oder nicht gerne zumindest. Und Paulus sagt hier, ordnet euch einander unter. Und was meint er damit? Ich glaube zunächst mal, wir müssen sehen, Unterordnung können wir nur verstehen, wenn wir wirklich Jesus kennen. Wenn wir ihn anschauen und wenn wir bereit sind, das Wort erstmal oder das zu hören, was Jesus hier sagt. Wenn wir bereit sind, das zu verstehen, weil er sagt, wir sollen es tun. Und wir müssen bereit sein, unseren Stolz und unser humanistisches, deutsches Gepräge über Bord zu werfen und zu sagen, Jesus, wir wollen hören, was du dazu zu sagen hast. Wir wollen nicht gleich rebellieren dagegen. Wir wollen nicht gleich sagen, das ist schrecklich, das ist widerlich, das wollen wir nicht. Wir wollen auch nicht gleich sagen, oh, das passt mir genau in den Kram, so wo ich bin hier, da kann ich jetzt auf Unterordnung pochen. Sondern wir müssen sagen, Jesus, ich will verstehen, was du unter Unterordnung verstehst. Und was du dir hier eigentlich vorstellst. Und es braucht Demut. Und ich glaube, ohne das funktioniert das alles nicht, was Paulus jetzt gleich sagt. Ja. Deshalb sagt er, nämlich das Zweite dazu, ordnet euch einander unter, wie in der Furcht Christi. Das geht nur mit Gottes Furcht. Ja. Wenn ich Gottesfurcht in meinem Leben habe, dann kann ich Unterordnung verstehen. Wenn ich keine Gottesfurcht in meinem Leben habe, dann werde ich es nur falsch verstehen. Aber wenn ich Gott fürchte, wenn ich ihn ehre, wenn ich Gottesfurcht habe, dann kann ich Unterordnung verstehen, so wie Gott es will. Ich sage nochmal kurz, was Unterordnung in Gottes Wort bedeutet. Ja? Ordnet euch einander unter, dieses Wort einander, das ist ganz interessant, wenn ihr das Wort einander mal in der Konkordanz nachschaut. Das ist nicht so ein Wort, was man in der Konkordanz normalerweise nachschaut. Ja. Das Wort einander, normalerweise guckt man Segen oder Liebe oder Gnade oder irgendwie sowas in der Konkordanz nach. Aber schaut mal das Wort einander in der Konkordanz nach. Gibt es folgende Stellen. Nehmt einander an. Das wurde vorhin schon zitiert. Römer 15, Vers 7. Ertragt einander. Epheser 4, Vers 2. Achtet einander höher oder achtet einander höher als euch selbst, ja. Euch gegenseitig höher. Achtet einander höher, den anderen höher als dich selbst. Philipper 2, Vers 3 ist das. Oder Galater 5, 13. Dient einander. Oder Römer 13, Vers 8. Bleibt niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Vergebt einander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Belügt einander nicht, Kolosser 3, 9. Und ermahnt einander. Ich glaube, das bedeutet, dass wir uns einander unterordnen. Dass wir uns einander annehmen, einander ertragen, einander höher achten als uns selbst, einander dienen, einander lieben, einander vergeben, einander nicht belügen, einander ermahnen. Das bedeutet einander unterordnen. Ja? Seid ihr einverstanden? Also, es ist Römer 15, Vers 7 ist einander annehmen. Epheser 4, Vers 2, einander ertragen. Philipper 2, Vers 3, einander höher achten als uns selbst. Galater 5, Vers 13, einander dienen. Römer 13, Vers 8, einander lieben. Epheser 4, Vers 32, einander vergeben. Kolosser 3, Vers 9, einander nicht belügen. Kolosser 3, Vers 9, einander nicht belügen. Und 1. Thessalonicher 5, Vers 11, einander ermahnen. Und das, glaube ich, beschreibt gut, was einander unterordnen bedeutet. Wir fördern uns, wir ehren uns gegenseitig, wir lieben uns. Das ist das, was Paulus sagt, wenn wir zusammen leben in der Familie, ob das jetzt unsere leibliche Familie oder dann auch, wo wir zu dann morgen kommen, Familie Gottes. Das ist das, worum es geht. Und dann sagt er eben in der Furcht Christi, ich glaube, dass das wirklich der Schlüssel für Unterordnung überhaupt ist, dass wir den Herrn fürchten, dass wir nicht Menschen fürchten, oder uns aus Angst irgendwie unterordnen, sondern dass wir Gott fürchten. Und Gott fürchten bedeutet, dass wir ihn ehren, dass wir ihn lieben, dass wir Ehrfurcht vor ihm haben, dass wir ihn achten, zu sein Wort achten, dass wir wissen, er ist Gott und ich bin ein Mensch. So wie Manuela das so eindrücklich gesagt hat, du bist das Kind, ich bin der Erwachsene. So weiß ich, er ist Gott und ich bin ein Mensch. Ja. Und Gottesfurcht ist ein großes Thema in Gottes Wort. Und ich glaube auch, ohne Gottesfurcht funktioniert das überhaupt alles nicht richtig. Ja. Ohne Gottesfurcht werden wir gegen Gottes Wort rebellieren. Aber wenn wir Gott fürchten, dann werden wir einfach ihm vertrauen, dass es gut ist und werden versuchen, es zu verstehen, was er da für uns will. Gottesfurcht hat so viel Segen, das kann ich jetzt gar nicht alles behandeln, ja. Aber Gottes Wort zeigt uns das. Gottesfurcht setzt Gnade über uns frei, zum Beispiel. Ja? Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Ja? Gottes Gnade ist über den Menschen, die ihn fürchten. Psalm 103, Vers 11. Oder Gott hat Gefallen an denen, die ihn fürchten. An denen, die auf seine Gnade harren. Psalm 147, Vers 11. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Genau, und so geht es weiter. Ganz viele solche Sprüche gibt es in Gottes Wort. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Also, Gottes Furcht hat viele Dimensionen. Sie verlängert unser Leben. Sie hält uns auf dem richtigen Kurs. Sie schützt uns vor dem Feind, sie hält uns nah an Gott. Gottesfurcht. Diesen Teil vom Heiligen Geist, das ist der Geist der Furcht des Herrn, der auch auf Jesus war. Jesus hat Gott gefürchtet. Obwohl es sein Vater war, hat er Gott gefürchtet. In dem Sinn, dass er ihn geehrt hat und Ehrfurcht vor ihm hatte, steht, dass der Geist der Furcht des Herrn auf Jesus war. Wie bekommen wir Gottes Furcht? Wir müssen sie wollen, wir müssen sie erwählen. Heißt es, erwähle die Furcht des Herrn. Nehmen Sie willig auf. Und auch in dieser Hinsicht, wenn wir darüber nachdenken, was Familienordnung, Ordnung Gottes für Familie, für Ehe und so weiter ist, brauchen wir die Furcht des Herrn, um das zu verstehen, um es überhaupt verstehen zu wollen. Ja. Sonst sagen wir, Herr, es juckt mich nicht. Aber wenn wir Gott fürchten, dann sagen wir, Herr, es juckt mich sehr wohl, was du denkst. Es juckt mich mehr als das, was unsere Gesellschaft denkt. Ich fürchte dich mehr als meine Schulkameraden, was die lästern. Ich fürchte dich mehr als meine Arbeitskollegen, was die sagen. Ich fürchte dich mehr als unsere Politiker, die behaupten, es gibt kein der und die, sondern nur noch ein das. Ja. Ich fürchte dich mehr, Gott, als die Menschen, die sagen, Homosexualität ist okay. Ich fürchte dich mehr als die Menschen, die sagen, es gibt keinen Unterschied mehr zwischen Mann und Frau. Ich fürchte dich mehr, Gott. Ich fürchte dich mehr und ich fürchte dein Wort mehr. Das ist die Frage. Fürchten wir Gott mehr? Da brauchen wir Gottesfurcht. Sonst fürchten wir nämlich jemand anders oder etwas anderes. Und dann hauen wir ab, dann haben wir Angst und dann fangen wir an, Gottes Wort zu hinterfragen und zu nivellieren am Schluss. Dass wir Gottes Furcht erwähnen müssen, Sprüche 1, Vers 27 folgende. Halt. Stimmt das überhaupt? Genau, weil sie die Erkenntnis gehasst und die Furcht des Herrn nicht erwählt haben, meinen Rat nicht gewollt und verschmäht haben, all meine Mahnung sollen sie essen von der Frucht ihres eigenen Weges und von ihren Ratschlägen sich sättigen. Und der Umkehrschluss ist, wenn wir die Furcht des Herrn erwählen, also Gott wirft den Menschen vor, dass sie seine Furcht nicht erwählt haben und seinen Rat nicht gewollt haben. Das heißt, man braucht ein aktives Gottesfurcht wollen und erwählen. Sprüche 1, Vers 29 ist es. Und man kann das auch ablehnen. Man kann Gottesfurcht ablehnen und man kann Gottesfurcht erwählen. Manchmal denken wir als Christen, das brauchen wir nicht mehr. Das brauchen wir sehr wohl, ja. Es gibt viele Stellen im Neuen Testament, die auch von der Furcht des Herrn reden. Okay, aber ich wollte heute nicht über Furcht des Herrn lehren. Okay, das schicke ich aber voraus, weil sonst seid ihr mir vielleicht böse, wenn wir hier das jetzt weiter angucken. Aber es ist nicht mein Wort. Aber ich weiß, heutzutage lehrt kaum noch jemand darüber. Lasst uns das mal anschauen. Die Frauen sollen sich den Männern, den eigenen Männern unterordnen, als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist, er als der Heiland des Leibes. Wie aber die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen den Männern in allem. Nochmal, ich glaube, als normaler, als natürlicher Mensch kann man das nur missverstehen, da kann man nur sagen, was ist denn damit gemeint? Und gerade heutzutage ist es, habe ich schon gesagt, denkt man, das ist ja Sklaverei, wir sind doch heute viel weiter, wir wollen doch nicht Unterdrückung. Und das Schlimme ist, es wurde auch teilweise tatsächlich so verstanden. Es wurde auch in christlichen Kreisen so verstanden. Das bedeutet jetzt, die Frauen sind an zweiter Stelle, die Männer an erster Stelle. Und die Männer haben jetzt mit dieser Stelle das Recht, die Frauen zu bedrücken. Es wurde tatsächlich so verstanden. Das ist aber definitiv nicht gemeint. Und wir müssen versuchen zu verstehen, was damit gemeint ist. Gottes Wort zeigt uns tatsächlich eine Ordnung. Können wir die mal anschauen? Vielleicht kennt ihr die auch nicht. 1. Korinther 11, Vers 3. Kann das mal jemand lesen? Das ist nicht nur, es gibt noch mehr Stelle, aber das ist die knackigste Stelle.
Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus.
Ich will aber, dass ihr wisst, sagt Paulus. Und zwar nicht nur bestimmte Leute, sondern ich will, dass ihr das wisst. Und das sagt er in der Gemeinde, nicht im Alten Testament, sondern er sagt im Neuen Testament, ich will, dass ihr das wisst. Ich will nicht, dass ihr darüber in Unwissenheit seid. Ich will, dass ihr das anschaut und ich will, dass ihr das wisst. Und das Interessante ist, das war nicht in der Kultur so, dass jeder gesagt hat, ist doch klar. Das war auch damals nicht so. Sonst hätte er das ja gar nicht so betonen müssen. Er sagt, ich will, dass ihr das wisst. Folgendermaßen. Ich will, dass Christus, wisst das, es gibt folgende Ordnung, Haupt. Christus, dann kommt der Mann. Der Mann ist das Haupt der Frau. Und Gott ist das Haupt von Christus. So. Muss man sich jetzt mal angucken. Was es nicht bedeuten kann, ist, die Frau ist weniger wert als der Mann. Wenn es das bedeuten würde, würde es bedeuten, Christus ist weniger wert als Gott. Stimmt das? Genau. Das würde, wenn das die Logik wäre. Aha, das bedeutet, der Mann ist besser als die Frau, die Frau ist weniger wert, dann würde das bedeuten, wenn das Gott das Haupt auch von Christus ist, dass Christus weniger wert ist als Gott. Es ist aber nicht so. Also das kann damit nicht gemeint sein. Es bedeutet auch, kann auch nicht bedeuten, aha, der Mann kann also jetzt die Frau unterdrücken. Das würde genauso bedeuten, Gott kann jetzt Christus unterdrücken, Christus unterdrückt den Mann, der Mann unterdrückt die Frau. Das ist doch Schwachsinn.
Voll Blödsinn.
Was will er denn überhaupt sagen damit? Warum macht er diese Ordnung? Er sagt, es gibt eine Ordnung tatsächlich in Gottes Wort. Es gibt eine Ordnung in der Schöpfung, die Gott festgesetzt hat. Ich will, dass ihr das wisst. So ist das Haupt. Es gibt, und er nimmt dieses Wort Haupt dafür und das nimmt er hier im Epheserbrief wieder. Denn der Mann ist das Haupt der Frau. Was bedeutet Haupt? Haupt bedeutet nicht, dass der Mann für die Frau denken soll. Und die Frau soll nichts denken. Haupt, er ordnet hier was in Autorität, Autoritätsbereiche. Und er hat dieses Konzept von Ordnung, Unterordnung und Autorität. Es liegt uns so fern heutzutage an vielen Stellen. Ja, wir haben nur noch wenig Verständnis von Ordnung und von Einordnung, von Autorität, von Unterordnung. Hier könnte man übrigens noch eine Stelle weiter natürlich gehen. Kinder. Und dann sagt er an einer anderen Stelle auch, na, da gibt es Herren und Sklaven.
Kannst du dich hassen, wenn du das vorziehst?
Ja. So. Also, er sagt, er möchte das folgendermaßen. Er möchte, dass wir uns alle gemeinsam zuerst Gott unterordnen. So wie sich Christus selbst Gott untergeordnet hat, dass wir uns auch einander unterordnen, aber dann gibt es immer noch die Ordnung, Christus ordnet sich Gott unter, der Mann ordnet sich Christus unter, die Frau ordnet sich dem Mann unter, die Kinder ordnen sich der Frau bzw. beiden unter. Das ist die Ordnung, die Herr aufstellt und er sagt, das ist eine Ordnung, die von Gott ist. Ich möchte, dass ihr darüber Bescheid wisst. Und mit dem möchte er, dass wir verstehen, was Ordnung und Unterordnung bedeutet, einander dienen bedeutet. Und das bedeutet nicht bedrücken. Das bedeutet nicht beherrschen. Jesus macht an vielen Stellen deutlich, was in seinen Augen Leiterschaft bedeutet und was Autorität bedeutet. Nämlich dienen. Dienen. Haupt sein bedeutet Diener sein. Ja, an einer Stelle sagen die Jünger, wer ist der Größte von uns? Und Jesus sagt, ihr habt noch gar nichts verstanden, wenn ihr diese Frage stellt. Er holt ein Kind und sagt, In den Nationen ist es so, wer groß sein will, der bedrückt. Die Herrscher unterjochen ihre Völker. Aber bei euch ist es genau umgekehrt. Wer bei euch der Größte sein will, der soll aller Diener sein. Und wer der Erste sein will, soll der Sklave von allen sein. Deshalb seid so, wie das Kind. Wer so ein Kind aufnimmt in meinem Namen, der nimmt mich auf. Also, er legt uns dar, was wirklich Autorität und Leitung bedeutet. Das bedeutet, dass man sein Leben hinlegt für jemand anders. Und genau das sagt Paulus in Vers 25. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat. Das bedeutet Hauptsein. Mich für jemand anders hingeben. Das ist eigentlich auch das, was Gott von Leiterschaft auch in der Welt eigentlich erwartet oder Leiterschaft in der Gemeinde erwartet oder Leiterschaft überhaupt erwartet. Und ich glaube, es gibt, da drin ist so ein Schutz, wenn wir das verstehen, was Gott eigentlich will und was Gottes Plan damit ist, ziehen wir sehr viel positiven Segen daraus. Gott hat eigentlich in dieser Ordnung vorgesehen, dass es Schutz gibt, dass es Sicherheit gibt und dass es Entspannung gibt. Dass man weiß, ich muss nicht alles, ich darf meinen Platz einnehmen und ich darf andere Sachen abgeben. Okay, also gibt auch noch andere Stellen, wo das, ich bleibe nochmal kurz bei den Frauen. Ihr Frauen, ordnet euch den Männern unter. Die Frage ist natürlich immer auch da, ja, was mache ich, wenn mein Mann jetzt nicht so gut ist? Ja. Wie lebe ich das? Unterordnung. Was bedeutet das in der Praxis? Was bedeutet das, wenn er von mir Sachen verlangt, die komisch sind? Ja. Ich glaube, es gibt auch Grenzen für Unterordnung. Das ist keine Frage. Es gibt Grenzen.
Ich habe auch schon von Zeugnissen gehört von Frauen, die einen schlechten Mann hatten, aber die, weil sie da gerossen waren und sich trotzdem ihrem Mann untergeordnet hat, dann zum Segen für den Mann wurden und dieser Mann
hat weiter. Lass uns mal kurz weiterreden noch. Ich glaube, es gibt Grenzen für Unterordnung, das ist überhaupt keine Frage. Es gibt Grenzen für Unterordnung, die zeigt uns Gottes Wort. Nämlich, ich glaube, dass Gottes Wort selber eine Grenze zeigt, wenn Dinge von uns verlangt werden, die gegen Gottes Wort sind, ist das eine Grenze. Zum Beispiel sagt auch Apostel Petrus, als von ihm bestimmte Dinge verlangt werden, von den geistlichen Leitern seines Volkes, sagt er, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, es gibt Dinge, Grenzen von Unterordnung, die Gottes Wort selber oder die Gott selber setzt, wo wir uns sogar nicht unterordnen dürfen. Ja, es gibt Dinge, wo wir uns nicht unterordnen dürfen. Nur bedeutet das, wenn wir uns nicht unterordnen, in jedem Fall, das bedeutet Leid. Wenn wir sagen, auch in unserem Staat sozusagen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, deshalb ordnen wir uns dir an dieser Stelle nicht unter. Ich habe gestern das drastische Beispiel vom Römischen Reich gebracht, ja, dann bedeutet das Leid. Und ich zahle dann dafür, dass ich mich nicht unterordne. Ich vertraue auf Gott und das kann Leid für mich bedeuten. Es kann auch in der Familie Leid bedeuten. Aber das ist der Extremfall. Ich sage, da gibt es Grenzen für Unterordnung. Aber das Normale ist, dass Gott erwartet tatsächlich, dass sich Frauen ihren Männern unterordnen. Sie ehren, sagt er da an einer anderen Stelle noch, dass sie ihr Vertrauen, und damit ist er ganz praktisch an einer anderen Stelle, im 1. Petrusbrief, was ich jetzt nicht lese, das bedeutet ein praktisches Vertrauen auf Gott. Unterordnung ist meistens dann schwer, wenn Sachen nicht so laufen, wie ich das gerne möchte. Dann ist es schwer. Wenn es nicht so geht, wie ich das will. Geduld lernen, all diese ganzen Geschichten, das ist ja das Schwere. Dann ist es schwierig. Und dann bedeutet Unterordnung, dass ich mein Vertrauen auf Gott setze und Sachen abgebe an ihn und trotzdem meinen Platz einnehme. Ob das als Kind ist, als Frau oder auch als Mann, ganz egal, wo ich stehe. hier in diesem Ganzen korrespondiert Unterordnung mit dem, was Gottes Wort von den Männern verlangt. Lass uns es auch lesen. Da sagt Gott, ihr Männer aber, liebt eure Frauen. Warum sagt er da, liebt eure Frauen? Ist doch interessant, dass er nicht zu den Frauen sagt, liebt eure Männer. Vielleicht machen die das sowieso schon eher. Zu den Frauen sagt er, zu den Männern sagt er, liebt eure Frauen. Und dann macht er ein Wort wie dahin. Wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Also höher kann er den Maßstab gar nicht hängen. Und sich selbst für sie hingegeben hat. Was sagt er da? Die Männer sollen die Frauen lieben. Leiterschaft, Hauptsein bedeutet lieben. Bedeutet Verantwortung, bedeutet Dienst, bedeutet Schutz, bedeutet Versorgung. Und Gott möchte, dass Männer diesen Platz einnehmen, von Hauptsein und Lieben. Und ich glaube, das ist eine Berufung, die überhaupt auf Männern liegt. Ja. Haupt zu sein, Diener zu sein nach Gottes Herzen. Verantwortung zu übernehmen, den Platz einzunehmen von Leiterschaft. Zuerst in der Familie und dann auch darüber hinaus. Und zwar Leiter zu sein nach Gottes Herzen. Jesus widerzuspiegeln in dieser Position. Das ist eine besondere Aufgabe, die Paulus sagt, ich will, dass ihr wisst. Und hier sagt er, das bedeutet zuerst Hingabe des eigenen Lebens. Vers 25. Hingabe des eigenen Lebens, sich für die Frau, für die Familie hinzugeben. Wenn du selber keine eigene Familie hast, gib dich für deine Eltern hin, für deine Geschwister oder für Menschen, die Gott dir sonst anvertraut. Leg dein Leben hin. Nimm Leiterschaft, Verantwortung, indem du dein Leben für andere hingibst. Nicht deine eigenen Interessen. Und das muss man am meisten in der Familie lernen. Und das müssen die Männer lernen und auch ihr Männer. Ihr müsst das lernen. Gott will, dass ihr aufsteht als Leiter der Familie, euer Leben hinlegt. Nicht eure eigenen Interessen verfolgt, auf dem Rücken der Familie oder auf dem Rücken eurer Frauen, sondern dass ihr euer Leben hinlegt. Und auch ihr Jugendlichen, ihr müsst es jetzt schon wissen, wenn ihr heiratet, das ist das, was Gott von euch erwartet. Ihr Männer, ihr kommenden Männer, das ist das, was Gott von euch erwartet. Eure Rechte zurückstellen, auf eure Rechte verzichten. Nicht für eure Interessen leben, nicht für das, was ihr kriegen könnt, sondern teilen, abgeben, hergeben. Also ich habe in unserer Familie am wenigsten Geld von allen. Bestimmt.
Spruch ähnlich. Kommt gleich der Einspruch.
Und das bedeutet weiter, dass Gott erwartet, Leiterschaft von Männern aufzustehen, für geistliche, emotionale und materielle Versorgung zu sorgen. Das sagt er hier. Die Männer sollen ihre Frauen nähren und pflegen. Ich habe immer gedacht, das macht meine Frau schon selber genug. Aber Paulus sagt, ich soll sie nähren und pflegen. Mit dem Nähern halte ich mich mal ein bisschen zurück. Wie auch Christus die Gemeinde. Okay. Ich glaube, dass Gott möchte, dass Männer für den geistlichen Zustand zunächst mal ihrer Familien Verantwortung übernehmen. Ihr Männer, ich glaube, dass Gott will, dass ihr Verantwortung übernehmt für den geistlichen Zustand eurer Frau und eurer Kinder. Das dürft ihr nicht euren Frauen überlassen. Ihr dürft auch nicht, wenn ihr später mal heiraten wollt, denken, das wird meine Frau machen. Die soll sich um das Geistliche kümmern, ich kümmere mich um das andere. Nein, die Männer sollen den Stand einnehmen vor Gott, Priester sein vor Gott, Priester des Hauses sein und sich um den geistlichen Zustand der Familie kümmern. Und das ist eine Riesennot und eine Riesenschande für die Männer, dass sie das nicht tun. In unserem Land, überall, wo man zum Gebet aufruft, sind die Frauen zuerst da. Das ist eine Schande für die Männer. Das ist nicht eine Schande für die Frauen, das ist eine Schande für die Männer. Und ich glaube, dass die Frauen deswegen so stark da reindrücken, weil es da ein Vakuum gibt. Weil die Männer ihren geistlichen Hintern nicht hochkriegen und das tun, was Gott will. Es ist ganz wichtig, ihr Männer, Gott erwartet von euch, dass ihr euch um den geistlichen Zustand kümmert. Hier geht es erstmal um geistliche Dinge. Die Frau heiligen, sie reinigen durch das Wasserbad im Wort, dass ihr mit eurer Frau über das Wort Gottes redet. Mit euren Kindern. Mit anderen Leuten aus eurer Familie. Mit euren Eltern, mit euren Geschwistern. Ja? So sind die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Also nähren und pflegen bedeutet auch, und das Geistliche, das ist das Erste, was Gott will, Priester des Hauses sein, aufstehen, Verantwortung übernehmen, Richtung, Vision geben, die Familie lehren im Wort Gottes, für die Familie segnen. Es ist die Männer, die Ersten sind, die beten. Es ist die Männer, die Familie segnen. Dass die Kinder wissen, ja, mein Vater, das ist jemand, der betet. Das ist jemand, der liest im Wort Gottes. Nicht, dass sie das über die Mutter sagen und über den Vater nicht. Natürlich sollen sie es auch über die Mutter sagen. Aber ich höre immer so Geschichten, ja, ich habe eine Großmutter gehabt, die hat gebetet. Noch nie gehört, ich habe einen Großvater gehabt, der hat gebetet. Ich finde das eine Schande. Für euch Männer, für uns Männer.
Für euch Männer.
Ich könnte mich da richtig drüber ereifern, ihr merkt das, ja? Ich möchte das gerne mal sehen. Ich möchte das gerne mal sehen, dass die Männer vorne dran sind, wenn es ums Beten geht. Dass die Männer, Paulus sagt, ich will, dass die Männer an allen Orten die Hände aufheben im Gebet, ohne Zorn und Zweifel. Das will er von den Männern, dass die Männer stehen, die Hände erheben und zu ihm beten, ohne Zorn und Zweifel. Das ist das, wozu wir berufen sind, Männer. Leben mit Gott in der Familie, Jesus in der Familie bedeutet, das dort zu lernen, Verantwortung zu übernehmen vor Gott. Und wenn du noch nicht verheiratet bist, ich sag's dir jetzt schon, das ist das, was Gott von dir will. Ja. Und die Frauen, ich glaube, dass die Frauen sich gerne solchen Männern unterordnen. Kann ich meinen Amen hören? Amen. Das Problem ist doch gar nicht, also so weit wie ich das einschätze, das Problem ist nicht, dass sich Frauen Männern unterordnen, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, dass die Männer nicht vorangehen. Deshalb, ihr Männer, nehmt euren Platz ein. Nehmt euren Platz zunächst mal vor Gott ein. Nachdem ihr in der Verborgenheit wart, nehmt euren Platz vor Gott ein. Als Mann, als Haupt, in der Familie und dann darüber hinaus. Das ist das, was Gott erwartet. Ja. Ich weiß, das ist nicht populär, das ist auch überhaupt nicht der Zeitgeist, das interessiert mich nicht. Ja. Wir haben uns entschieden, wir wollen die Furcht des Herrn wählen. Dann geht es weiter. Die Kinder sollen den Eltern gehorchen. Ist auch nicht populär. Das ist Recht in Gottes Augen, wenn die Kinder den Eltern gehorchen. Und gehorchen heißt tun, was jemand anders sagt. Nicht das tun, was ich will, sondern tun, was jemand anders sagt. Auch dafür gibt es eine Grenze, klar. Gibt es auch wieder die Grenze Gottes Wort selber. Wenn meine Eltern von mir was wollen, was gegen Gottes Wort ist, dann tue ich das nicht. Ja, dann darf ich das auch nicht tun. Jesus selber ist aber unser Beispiel, als er 12 Jahre alt war. Er steht dann da, er ging mit seinen Eltern und war ihnen untertan. Er hat seinen Eltern gehorcht. Und Eltern, ihr Eltern, soweit ihr Eltern seid oder mal werden wollt, ich möchte euch was sagen, von Gottes Wort her, das ist gegen den Zeitgeist, aber ihr dürft Gehorsam erwarten. Das ist normal. In Gottes Augen ist das Recht, dass Kinder euch gehorchen. Und ihr dürft das fordern, ihr dürft das erwarten Und ihr dürft das ein Stück weit auch einfordern. Das ist das, was Gottes Wort sagt. Nicht mit Gewalt. Natürlich, darüber reden wir gar nicht. Wir reden nicht über Unterdrückung, Gewalt und all solchen Quatsch. Ja. Das ist vollkommener Unsinn. Das bedeutet nicht, dass wir dürfen jetzt unsere Kinder verprügeln und misshandeln und all diese ganzen Geschichten. Ja. Natürlich nicht. Natürlich bedeutet das nicht. Aber Gehorsam ist was Gutes. Es bedeutet eine Unterordnung. Es bedeutet Schutz. Es bedeutet, jemand anders weiß vielleicht manche Dinge besser als ich. Ja. Und das Herz, das geht aber noch viel weiter. Das geht nicht nur da, dass Paulus hier sagt, gehorcht, ja. Sondern er sagt, ehrt eure Eltern. Da hat Manuela auch schon was dazu gesagt. Es geht darum, die Eltern ehren. Das ist das Herz da drin. Es ist auch wieder Gottesfurcht. Wenn ich Gottesfurcht habe, dann kann ich meine Eltern ehren und ihnen deswegen gehorchen. Und das, die Eltern ehren, bleibt unser ganzes Leben lang. Natürlich gibt es die Grenze. Das eine ist die moralische Grenze, das, wo es gegen Gottes Wort geht. Es gibt auch eine Altersgrenze, wo ich meinen Eltern nicht mehr gehorche, ja. Oder nicht mehr gehorchen muss, wenn ich merke, das ist nicht gut. Da gibt es dann irgendwann Abgrenzung und Abnabelung. Das ist genauso notwendig. Hier steht Vater und Mutter verlassen und so weiter. Aber wenn ich klug bin, werde ich trotzdem noch auf meine Eltern hören. Ehrlich gesagt höre ich jetzt mehr auf meinen Vater als früher. Also ich möchte sogar manchmal viel mehr eigentlich, dass er mir was sagt. Er sagt viel zu wenig, ja. Aber ich wäre froh, er würde mir manchmal sagen, du, das finde ich nicht gut, das finde ich gut. Und wenn er sowas sagt, dann höre ich heute da mehr drauf als früher. Höre ich schon genau hin. Wenn er mich zur Seite nimmt und sagt, du, das sehe ich, aber das würde ich nochmal überdenken, ja. Das ist mir sehr viel wert. Und Ehren bedeutet, die Eltern wertschätzen, sich kümmern, Anteil nehmen, die Eltern auch ertragen, auch die Schwächen von den Eltern ertragen. Ja, das bedeutet nicht, dass die Eltern alles gut machen, das tun sie nicht. Ich weiß von mir, wie viele Schwächen ich habe, brauche ich jetzt gar nicht erzählen, ja. Ich kann gleich, der Silas ist dann noch da, der kann meine Schwächen hier euch erzählen. Ich weiß, ich bin nicht perfekt. Ich versündige mich auch an meinen Kindern, das weiß ich. Aber was ich tue, ist, ich entschuldige mich, wenn ich mich versündigt habe an meinen Kindern. Trotzdem, auch wenn unsere Eltern nicht perfekt sind, will Gott trotzdem, dass wir sie ehren. Dass wir ihnen gute Worte geben, dass wir ihnen Anteil geben an dem Guten, was sie in unser Leben gegeben haben. Dass wir ihnen vergeben, dass wir sie auch finanziell versorgen, wenn es nötig ist. Dass wir uns Zeit nehmen. Und auch wenn unsere Eltern jetzt alt sind, dass wir das weiterhin tun. Ja. Das bringt Segen in unser eigenes Leben. Das heißt nicht, dass wir alles gut finden, was unsere Eltern tun. Das heißt auch nicht, dass wir uns von unseren Eltern manipulieren lassen. Wenn sie das längst nicht mehr dürfen. Ja? Wir lassen uns nicht von unseren Eltern manipulieren auf einen Weg, den sie wollen und den Gott gar nicht will. Nein, das bedeutet es nicht. Da sagen wir in aller Liebe nein und ich liebe dich trotzdem. Und die Frage ist, wie gehst du mit deinen Eltern um? Ich möchte einen kleinen Exkurs einschieben. Eltern bedeutet auch geistliche Eltern. Ehren wir unsere geistlichen Eltern. Das ist auch für mich eine Frage gewesen. Ich bin nach meinem Theologiestudium aus der evangelischen Landeskirche ausgetreten, habe mich taufen lassen und bin nicht Pfarrer geworden. Und ich habe gedacht, mit diesem Saftladen will ich nichts mehr zu tun haben. Ich weiß, hier sind manche aus der evangelischen Kirche. Ich sage das trotzdem so, wie es mir ging. Und irgendwann habe ich gemerkt, der Herr lässt das bei mir nicht durchgehen. Und ich musste einen Brief schreiben an meinen damaligen Ausbildungsleiter von der evangelischen Kirche, der mich während des Studiums so ein bisschen betreut hat. Und ich habe mich entschuldigt dafür, für diese Haltung. Ich habe gesagt, es tut mir echt leid, ich hatte da das und das war in meinem Herzen. Ich habe zwar gemerkt, Gott führt mich weiter, das mit Taufe und so ist bei mir wichtig geworden und ich weiß, ich muss der Jesus gehorchen. Habe ihm das erklärt, habe mich entschuldigt, gesagt, aber ich möchte trotzdem sie ehren und meine geistlichen Eltern ehren, das ehren, was ich gekriegt habe von ihnen. Und ich habe so einen netten Brief zurückgekriegt, der hat sich so bedankt und sich so gefreut, hat mir ein dickes Gesangbuch geschenkt, was ich heute noch habe. Ja. Natürlich müssen wir da weitergehen, wo Gott uns es zeigt. Auf jeden Fall, wenn wir stehen bleiben, sind wir Gott ungehorsam. Ich bleibe nicht in der evangelischen Landeskirche oder in irgendeiner Kirche oder irgendeinem Kreis, deswegen, weil ich da schon immer drin war. Oder ich bleibe mit Leuten zusammen, nur deswegen, weil ich schon immer mit denen war. Das geht nicht, wir dürfen das nicht. Ja? Wir müssen da, wo Gott uns was gezeigt hat, ihm gehorsam sein. Aber mit welcher Haltung? Ich ehre meine Eltern. Ich möchte nichts gegen euch sagen, die in der evangelischen Landeskirche seid. Wenn Gott euch da reingestellt hat und ihr seid da, ihr versteht, was ich sagen will. Ja? Aber unsere Haltung muss sein, ich ehre meine Eltern. Auch wenn ich weitergehe. Das ist im Natürlichen so und im Geistlichen ist es auch so. Ich gehe weiter, ich bin nicht mehr da, wo meine Eltern sind, bin nicht mehr in der Familie und ich finde auch nicht alles gut, was meine Eltern gemacht haben. Das ist aber nicht der Punkt. Ja. Der Punkt ist, ich ehre meine Eltern für das, was ich von ihnen gekriegt habe. Und ich muss nicht immer das wieder aufs Tablett bringen, was ich nicht gut finde. Ja. Das muss ich nicht. Das kann ich einmal sagen und dann ist das gegessen. Ja. Und dann ist Ehren dran. Und das mache ich bei meinen geistlichen Eltern auch so. Und das möchte ich unbedingt tun. Ich möchte alle meine geistlichen Eltern ehren. Und das empfehle ich euch auch. Werdet auch versöhnt mit euren geistlichen Eltern. Auch wenn ihr weitergegangen seid an vielen Stellen. Aber nicht mit der Haltung, mit diesem Saftladen habe ich nichts zu tun. Das lässt Gott nicht durchgehen. Weil ich denke mal, dass meine geistlichen Kinder vielleicht auch irgendwann weitergehen. Und ich möchte ja, dass sie weitergehen. Und ich hoffe, sie sagen nicht, mit dem Saftladen will ich nichts mehr zu tun haben, sondern ich hoffe, dass sie mich dann auch ehren. Aber sie sollen ihren Weg mit Gott weitergehen, klar. Die Väter noch am Schluss, ja. Die Väter bekommen noch zwei extra Anweisungen. Die Kinder nicht zum Zorn reizen. Das ist das eine. Und das andere, sie aufziehen in Zucht und der Mahnung des Herrn. Wie können Väter die Kinder zum Zorn reizen? Oder überhaupt, wie können Männer Kinder zum Zorn reizen? Oder wie seid ihr vielleicht zum Zorn gereizt worden? Mir sind ein paar Sachen eingefallen, Fehler, die ich auch selber schon gemacht habe und die auch an mir gemacht wurden. Zum Beispiel durch übertriebene Strenge. Durch Forderungen, die ihnen nicht entsprechen. Durch Forderungen, die man selber nicht einhält. Oder durch Versprechen, die man nicht einhält. Durch Ungerechtigkeit, ungerechte Strafen, durch schlechtes Beispiel, indem man Kinder in peinliche Situationen bringt. Durch mangelndes Verständnis oder mangelnde Zeit mit ihnen. Dadurch kann man Kinder zum Zorn reizen. Ich glaube, es gibt noch mehrere Sachen. Aber ich glaube, dass das Paulus hier meint. Reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Macht nicht, dass sie bitter werden, ist an einer anderen Stelle. Steht. Macht nicht. Passt auf, dass eure Kinder nicht bitter werden euch gegenüber. Und das ist besonders was, wo Väter aufpassen müssen. Wo Männer aufpassen müssen. Passt auf, dass eure Kinder nicht zornig auf euch sind und nicht bitter werden euch gegenüber. Sondern, sagt er, was sollen wir machen? Sie aufziehen in Erzucht und Ermahnung des Herrn. Wichtig ist dieses des Herrn dahinter. Das ist unser Maßstab. Wie würde das der Herr machen? Wie erzieht uns der Herr? Wie ermahnt uns der Herr? Ermahnung ist unser tägliches Geschäft als Eltern. Das ist unser tägliches Geschäft. Zumindest ist es bei unserer Familie so. Immer wieder Ermahnung. Hier mal und da und dies und das. Ihr kennt das, wenn ihr Kinder habt. Und wenn ihr mal später welche kriegt, dann wird das auf euch zukommen. Und wenn ihr keine kriegt, dann habt Erbarmen mit denen, die welche haben. Dann wird euch das spätestens in der Gemeinde begegnen, wo dann Kinder sind. Ja, dann habt ihr dasselbe. Dann reizt die Kinder nicht zum Zorn, sondern ermahnt sie in Zucht und Ermahnung des Herrn. Das gilt dann für uns alle. Zucht ist was Gutes in Gottes Augen. Wisst ihr das? Zuchtlosigkeit ist was ganz Schlechtes in Gottes Augen. Damit ist nicht diese deutsche Zucht und Ordnung gemeint aus dem Dritten Reich. Ja. Aber zum Beispiel gibt es eine Stelle, wo steht, Aaron ließ das Volk Israel zuchtlos werden, als er das goldene Kalb gemacht hat. Und was damit gemeint? Er hat sie gottlos werden lassen. Ja. In Gottes Furcht. Ja. sollen wir unsere Kinder aufziehen, indem wir Gott zuerst selber fürchten und ihnen auch dann wirklich in so einer Ehrfurcht, sie in solcher Ehrfurcht ermahnen. Und nicht mit Gewalt, sondern mit Liebe, so wie Jesus uns ermahnen würde. Und das ist gar nicht so einfach, ja, das ist menschlich so unmöglich. Aber der Herr kann uns immer wieder helfen. Wenn wir einen Fehler machen, können wir uns entschuldigen. Aber das ist das, was der Maßstab vor den Augen besonders der Männer ist. Ermahnt mit der Ermahnung des Herrn. Okay, ich fasse das zusammen. Mir war das wichtig für heute Abend, diese Ordnung Gottes nochmal euch darzustellen. Ich weiß nicht, wann ihr das letzte Mal was dazu gehört habt. So wie dieser Epheserbrief uns zeigt und an anderen Stellen auch in Gottes Wort. Es gibt tatsächlich eine Ordnung, die Gott uns zeigt. Und die hat auch was mit Unterordnung zu tun. Unterordnung ist was Positives. Zunächst einander. Dass wir uns einander unterordnen. Das, was ich da gesagt habe. Und dann gibt es nochmal eine spezielle Unterordnung, wo Gott auf die Frauen auffordert, sich den Männern unterzuordnen. In dem Herrn. Im Vertrauen auf den Herrn. Und zugleich sagt er den Männern, die Männer sollen Verantwortung übernehmen als Haupt der Familie. Und das bedeutet, zu lieben und das Leben hinzulegen für die, die anvertraut sind. Gott ruft uns dazu, uns Männer. Den Kindern sagt er, gehorcht euren Eltern, ehrt eure Eltern. Und den Vätern sagt er nochmal speziell, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern ermahnt sie, so wie Jesus das machen würde. Nicht aus eurem Fleisch, sondern so wie Jesus das machen würde. Und ich glaube, das ist das große Trainingsfeld für jeden Christen. Das erste Trainingsfeld. Und wisst ihr, dass Gott jeden Leiter zunächst mal danach beurteilt, wie er auf diesem Feld sich bewährt hat. Jeden Leiter. Wenn es darum geht, Älteste einzusetzen, wird zuerst darauf geguckt, wie es in der Familie. So ist es im Timotheusbrief. Wenn jemand dem eigenen Haus nicht gut vorstellt, wie kann er für die Gemeinde Gottes sorgen? Und wir dürfen Leiter angucken, nee, wir müssen Leiter angucken, wie es bei ihnen zu Hause aussieht. Ihr müsst es tun. Guckt eure Leiter an. Wie ist es bei denen zu Hause? Und ihr dürft das auch bei mir tun. Ihr dürft es tun und ihr dürft auch meine Schwächen sehen, dürft mir auch sagen, wo es nicht gut ist, ja. Wir müssen das tun. Gottes Wort sagt, wir sollen die Leiter angucken. Wie sind die? Das kann man nur wissen, indem man es anguckt. Das ist nicht was hinter vorgehaltener Hand ist. Ja, bei dem zu Hause, weißt du übrigens, ja, der predigt zwar super, aber da musst du mal gucken, wie es bei dem zu Hause ist. Hier. Boah, da tanzt echt der Bär auf den Tisch. Da darf man mal nicht so groß gucken, wenn die Frau, die ist immer gestresst und die sieht immer fürchterlich aus und so. Die ist nicht besonders genährt und gepflegt. Ja, wenn das so ist, dann stimmt was nicht. Das ist doch der Hammer, dass Gottes Wort uns so beurteilt, oder? Und ihr sollt das auch tun. Ihr, das ist eure Verantwortung, das zu tun, Leiter danach anzugucken. Ist der Leiter Mann einer Frau nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei? Ist er gastfrei, euer Leiter? Was sagt Gottes Wort hier? Ist euer Pastor, euer Pfarrer, ist er gastfreundlich? Habe ich nicht erfunden. Gastfrei, lehrfähig, kein Trinker, kein Schläger. Ihr lacht. Es gibt tatsächlich in Russland Gemeinden, die lehren, ihre Männer, ihre Frauen zu schlagen. Ja. Tja.
Krass.
Sondern milde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend. Leiter dürfen nicht geldliebend sein, habe ich gestern schon was dazu gesagt. Der dem eigenen Haus gut vorsteht und die Kinder in aller Ehrbarkeit und Unterordnung hält. Wenn aber jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Das bedeutet nicht, dass alles perfekt sein soll. Das bedeutet nicht, dass alles immer gut ist, dass es niemals Streit gibt, dass es nie niemals auch Auseinandersetzung gibt oder das. Das kann überhaupt nicht so sein. Das ist auch nicht so. Sonst könnte niemand irgendein geistliches Amt machen. Das bedeutet es nicht. Ja. Aber ist das jemand, der sich erkennbar irgendwo dahin bewegen möchte? Ja. Zu dem, was Gottes Wort da sagt. Erkennbar dahin bewegen möchte, sage ich mal, ja. Erkennbar. Bei dem sehe ich, ja, der möchte das, ja, der. Oder ist dem das völlig egal? Deshalb, wenn ihr Leiter werden möchtet, wenn ihr mit Gott vorangehen möchtet, wenn ihr berufen sein möchtet von Gott, wenn ihr geistlichen Dienst möchtet, ob Mann oder Frau, hier ist euer erstes Trainingsfeld. Hier entscheidet sich eure Zukunft, eure geistliche Zukunft. Hier entscheidet sich, ob Gott euch nach oben oder nach unten schiebt. Ach Mann. Und ich weiß, er testet mich morgen mit diesem Wort, was ich euch heute predige. Und mein Sohn hat alles gehört, der kann nicht verantwortlich halten. Aber zum Glück habe ich ja auch diesen Vers, du sollst mir gehorchen. Okay. Gut, ich denke, das reicht mal. Habt ihr dazu eine Frage? Andi, jetzt darfst du fragen. Ja. Okay, ihr könnt. Das sind unsere ersten beiden Themenkreise gewesen. Ich denke, das war eine ganz gute Packung heute Abend. Und ich möchte noch beten und dann schauen wir, was wir sonst noch irgendwas beten. Vater im Himmel, ich möchte dir danken für dein Wort und ich weiß, es fordert uns heraus, es fordert mich heraus und es fordert uns alle heraus, weil es so gegen unser Fleisch geht. Und wir brauchen die Furcht des Herrn, um ja, unser eigenes Denken korrigieren zu lassen von deinem Wort. Aber Vater, das möchte ich. Ich möchte gern die Furcht des Herrn und ich glaube, wir brauchen das alle. Und ich glaube, das ist das auch, was wir machen sollten, ja, heute Abend zum Abschluss. Wenn wir die Furcht des Herrn erwählen, dann kommt unser Leben in den Sachen ins Gleichgewicht. Und ich möchte euch einfach die Gelegenheit geben, wieder zu antworten auf diesen Abend auch, um Gott ein Zeichen zu geben. Und wenn ihr sagt, okay, ja, das möchte ich. Ich möchte die Furcht des Herrn erwählen. Ich weiß zwar nicht genau, was das jetzt alles im Detail für mich bedeutet, aber das möchte ich. Ich möchte den Herrn fürchten. Und dann von da aus werde ich das andere verstehen. Und wenn ihr das wollt, dann lasst uns doch wieder gemeinsam aufstehen und Gott ein Zeichen geben.